Am Landgericht Rostock ist der dritte Prozesstag um den Mord am kleinen Fabian aus Güstrow zu Ende gegangen. Wiebke Heiden war bei diesem Prozesstag mit dabei.
Der Vater von Fabian hat heute ausgesagt, dass er wieder mit der Angeklagten Gina H. zusammen sei. Zudem sagte er mehrmals, dass er an ihre Unschuld glaube, und zwar so lange, bis die Staatsanwaltschaft handfeste Beweise vorlegen könnte. Während der Vernehmung des Vaters von Fabian führte das Gericht mehrere Indizien gegen Gina H. an. Zum Beispiel sind in dem Fahrzeug von der Angeklagten Fasern von Fabians Pullover gefunden worden, den er trug, als er tot aufgefunden wurde. Und auch die Internetsuchanfragen von Gina H. spielten heute eine Rolle. Noch bevor Fabians Vater ihr erzählt hat, dass der Junge vermisst werde, suchte sie nach aktuellen Polizeimeldungen und nach vermissten Personen in Güstrow. Der Prozess wird am Mittwoch kommender Woche fortgesetzt. Dann werden unter anderem die Lehrerin und zwei Freunde von Fabian befragt.
Die Behörden haben die Räume der Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin durchsucht und Akten beschlagnahmt. Die Opposition im Untersuchungsausschuss des Landtages hofft auf neue Erkenntnisse zur Arbeit der Stiftung. Frank Bräuner aus der Aktuellredaktion.
Die Durchsuchung fand bereits vergangene Woche statt, wie erst jetzt bekannt wurde. Nun seien die Akten dem Parlament übergeben worden, so der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses Sebastian Ehlers von der CDU. Die Stiftung hatte sich bis zuletzt gegen die Herausgabe der Unterlagen gewehrt. Die Opposition aus CDU und Grünen hatte daher beim Amtsgericht Schwerin Antrag auf Beschlagnahme gestellt. Noch wisse niemand, ob brisante Informationen zutage kommen werden, so Ehlers. Es gehe vor allem um die Rolle der Stiftung und der Landesregierung zu Beginn des russischen Angriffskrieges und die Zukunft der Gaspipeline Nord Stream 2. Die Stiftung war an der Fertigstellung der Pipeline maßgeblich beteiligt. Von ihr gab es bis jetzt keine Stellungnahme. Die SPD-Landtagsfraktion wollte den Vorgang nicht bewerten.
In Plathe bei Schwerin sucht die Polizei weiter nach dem verschwundenen Keltengold, das 2022 aus dem Museum im bayerischen Manching gestohlen wurde. Ein internationales Ermittlerteam mit rund 60 Einsatzkräften ist beteiligt. Aus dem Mecklenburg-Studio Mike Oliver Voigt.
Auch am zweiten Tag der Suche auf dem Anwesen des mutmaßlichen Haupttäters hat die Polizei die 411 Goldmünzen noch nicht gefunden. Anders als bei einer ersten Durchsuchung 2023 suchen die Beamten diesmal genauer und mit mehr Geräten. Zum Beispiel kommt ein Bodenradar zum Einsatz und die Wände werden angebohrt, um dann mit einer endoskopischen Kamera in Hohlräume zu schauen. Die Polizisten vermessen das Gebäude innen und außen ganz genau und vergleichen die Daten mit den Bauplänen. So hoffen sie, Verstecke zu finden. Zudem wurden Spürhunde aus Ungarn 6 Wochen lang genau auf die spezielle Mischung der Goldmünzen trainiert und suchen das Gelände und das Haus ab. Bislang war das erfolglos, daher wird der Einsatz auch morgen fortgesetzt.
Von dem am Wochenende in der Nordsee freigelassenen Buckelwal hat man ja seit einigen Tagen nichts mehr gehört, wo er ist und wie es ihm geht. Dazu hat sich jetzt aber der Direktor des Meeresmuseums in Stralsund geäußert, der Meeresbiologe Burkhard Baschek. Er geht davon aus, dass der vor Pöhl gestrandete Buckelwal wahrscheinlich nicht mehr am Leben ist. Aus der aktuellen Redaktion Wolfram Dietrich.
Der Direktor des Meeresmuseums Stralsund, Baschek, sagte dem NDR, zuletzt sei der Wal vor 3 Tagen im offenen Meer gesichtet worden. Seitdem sei unklar, wo genau sich der Wal befinde und vor allem, in welchem gesundheitlichen Zustand er sei. Vermutlich habe er nicht genug Kraft besessen, um längerfristig im tiefen Wasser der Nordsee schwimmen zu können. Umweltminister Backhaus bezeichnete das als Spekulation, an der er sich nicht beteiligen wolle. Zudem müsse die private Rettungsinitiative bis heute Informationen mitteilen, unter anderem über Aufzeichnungen des Peilsenders am Wal, die Videoüberwachung beim Transport sowie über den Gesundheitszustand des Tieres, etwa kurz vor der Freilassung in der Nordsee. Genau das hatte auch das Deutsche Meeresmuseum eingefordert.
Der Impfstoffhersteller BioNTech will 3 seiner Standorte in Deutschland schließen. Davon betroffen sein könnten nach Unternehmensangaben rund 1/4 der Belegschaft. Bis zu 1860 Stellen stehen nach vor der Streichung. Die Industriegewerkschaft IGBCE kritisierte die Entscheidung als einen skrupellosen Kahlschlag. BioNTech begründet die Pläne mit einer zu geringen Auslastung, Überkapazitäten und Kosteneinsparung. Der mutmaßliche Amokfahrer von Leipzig kommt in die Psychiatrie. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsrichter die einstweilige Unterbringung des 33-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Der Mann war gestern mit einem Auto durch die Fußgängerzone gefahren. 2 Menschen starben in Leipzig, viele weitere wurden verletzt. Der Internetkonzern Meta hat angekündigt, EU-weit neue Schutzmaßnahmen einzuführen. Das Unternehmen will mit Hilfe einer neuen Technologie automatisch unter 13-jährige Nutzerinnen und Nutzer erkennen. Dafür werden textbasierte Profilinformationen, Bilder, Kommentare und Videos analysiert. So sollen Konten auf Plattformen wie Facebook oder Instagram auch dann in den besonders geschützten Teenager-Modus gesetzt werden, wenn Anwender ein falsches Geburtsdatum angeben. Betroffene können aber Widerspruch einlegen und ihr Alter durch Ausweisdokumente nachweisen. Viele Staaten werfen dem US-Konzern vor, Kinder zu wenig vor den Gefahren der Plattformen zu schützen. Fast jeder fünfte Auszubildende im Land verlässt die Berufsschule ohne Abschluss oder bricht die Ausbildung vorher ab. Hier will das Ausbildungsbündnis von Landesregierung, Wirtschaft und Gewerkschaften mit einem neuen Förderprogramm ansetzen. Frage an Michael Seidel aus der aktuellen Redaktion. Was hat's damit auf sich?
4 von 5 Auszubildenden haben erhebliche Defizite, klagen Kammern und Verbände. Es fehle an Mathekenntnissen, Ausdrucksvermögen und Belastbarkeit. Was Schule und Eltern nicht hinbekommen haben, sollen nun zunächst ausgewählte Berufsschulen ausbügeln. Das Bildungsministerium und der Landesausschuss für Berufsbildung starten im September ein Förderprogramm namens AV Dual. Das habe man von erfolgreicheren Ländern wie Hamburg und Baden-Württemberg abgeguckt, räumte Bildungsministerin Oldenburg ein. Schulabgänger sollen mit teils individuellen Maßnahmen noch vor Beginn der eigentlichen Berufsausbildung ausbildungsreif gemacht werden. Parallel dazu sorge das Land jedoch dafür, dass künftig mehr Jugendliche die Schule mit besseren Kernkompetenzen verlassen. So seien die Stundentafeln der Basisfächer Mathe, Deutsch und Naturwissenschaften aufgestockt worden.
In Schwerin haben sich mehr als 200 Menschen heute an einer Demo zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung beteiligt. Der steht in diesem Jahr unter dem Motto: Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Christoph Kümmeritz aus dem Mecklenburg-Studio.
Den Teilnehmern geht es vor allem um die Teilhabe am gesamten Leben, sowohl in der Freizeit, aber auch im Schul- und Arbeitsleben. Auch das Gesundheitswesen müsse viel barrierefreier werden. Zudem befürchten sie Sparmaßnahmen bei der sogenannten Eingliederungshilfe oder der Assistenz. Das bedeutet für Betroffene, ihre Selbstständigkeit würde leiden, weil sie zum Beispiel in Heimen leben müssten. Die Vizepräsidentin des Landtages Schmidt nahm einen Forderungskatalog der Demonstranten entgegen. Sie verwies aber auch auf eine Stelle, die beim Bürgerbeauftragten für die Belange von Behinderten geschaffen worden sei. Knapp jeder Vierte in Mecklenburg-Vorpommern lebt sichtbar oder unsichtbar mit einer Behinderung.
Seit gut einem Jahr ist der Landkreis Rostock ohne Beratungsstelle für Opfer häuslicher Gewalt. Aber das soll sich nun ändern, Christian Jäger aus dem Ostseestudio in Rostock.
Sie sei sehr zuversichtlich und gehe davon aus, ein solches Angebot ab 1. Juli wieder im Landkreis zu haben, sagte Sozialdezernentin Anja Kerl kürzlich. Zwar zunächst mit einer 30-Stunden-Stelle, aber immerhin gebe es dann wieder ein Grundangebot. Wer der Träger wird und wo die Beratungsstelle ansässig sein wird, könne sie aus vertraglichen Gründen noch nicht sagen, so Kerl. Zum Juli 2025 musste die Opferberatungsstelle in Bad Doberan schließen, weil die Gleichstellungsbeauftragte Gelder abgezogen und stattdessen für Täterberatungen eingesetzt hat. Um die 100 Menschen wurden im Jahr beraten, meist Frauen mit Kindern.